Und solange wir noch nicht in diesem Zustand sind, haben wir halt so krasse Geschichten, wie dass 40% der Amerikaner zum Beispiel glauben, dass die letzte Wahl gefälscht worden sei. Weil einfach Trump dieses Narrativ über, damals durfte er noch auf TikTok unterwegs sein, überall rumgespreadet hat. Und das ist natürlich absurd, wenn eigentlich 40% der Bevölkerung Lügen glauben und gar nicht wissen, dass das irgendwie anders ist. Vielleicht auch ein bisschen, weil sie dran glauben wollen. Also es hat nicht nur eine Informationskomponente, hat auch noch eine psychologische, emotionale Komponente. Das ganze Thema kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber der Schaden kann relativ hoch sein, sagen wir mal, den es verursacht. Alleine schon, wenn die Regierung vielleicht selber nicht an Corona glaubt und wenn man sich die Zahl der Toten während Corona anschaut, sind bestimmte Staaten wie Brasilien oder USA, haben viel mehr Tote zu verzeichnen am Ende.
Liebe HörerInnen, diese Folge ist mal wieder keine normale Alles-muss-raus-Folge, sondern eine Teamfolge. Das bedeutet, ich, Marlon aus der Podcast-Redaktion, habe die aufgenommen und es geht um Desinformation. Ich habe mich mit dem Desinformationsexperten Alexander Sengerlaub getroffen und er hat mir erklärt, was Desinformationen überhaupt sind, was das mit uns macht, wenn wir den ganzen Tag über Social Media mit einer Unmenge an Informationen konfrontiert sind, von der wir vielleicht gar nicht wissen, sind das jetzt Desinformationen oder sind das keine Desinformationen? Wie können wir das überprüfen? Und wie werden diese Desinformationen auch gezielt von politischen Akteuren genutzt? All das hat er mir erklärt. Es war ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Ich habe dabei wahnsinnig viel gelernt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Ja, dann würde ich vorschlagen, legen wir los. Ich sitze hier gerade mitten im Friedrichshain an dem wunderschönen Boxhagener Platz mit Alexander Sengerlaub. Und Alexander beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema Fake News, Desinformation. Und bevor wir mit dem Thema starten, also ich würde ja gerne heute mit dir so ein bisschen darüber sprechen, was sind eigentlich Desinformationen, welche Rolle spielen die in unserer Gesellschaft und welche Gefahr geht davon vielleicht auch aus? Aber bevor wir da richtig inhaltlich reingehen, stell dich doch gerne erstmal kurz vor.
Mache ich gerne. Hallo vom Boxhagener Platz, auch von mir. Ich bin Alex Sengerlaub, leite den Think and Do Tank Futur 1, wo wir uns mit Digitalisierung und Öffentlichkeit beschäftigen und mit den ganzen Fragen, die eben damit zusammenhängen. Also, wie verändert sich unsere Öffentlichkeit durch Social Media? Welche Rolle spielen eben in diesen Öffentlichkeiten Desinformationen? Wie müsste sich vielleicht der Journalismus verändern? Was bedeutet das aber eben auch für uns als Nutzer oder Nutzende, wenn wir eben in diesen neuen Öffentlichkeiten uns einfach bewegen? Und welche Kompetenzen brauchen wir vielleicht, um nicht jedem Quatsch auf den Leim zu gehen?
Ja, ein sehr, sehr interessantes und, glaube ich, auch relevantes Thema. Und der Anlass für mich, heute diesen Podcast mit dir aufzunehmen, waren ja eigentlich auch zwei Dinge, die in den letzten Wochen passiert sind. Und bei beiden spielt Desinformation eine Rolle oder hat eine Rolle gespielt. Und das eine waren die Ausschreitungen in England, die ja gerade auch immer noch stattfinden. Und das andere mal wieder eine Desinformation, die verbreitet wurde über unsere Außenministerin Annalena Baerbock, die angeblich eine Affäre mit einem afrikanischen Gigolo gehabt haben soll. Aber ich würde gerne erstmal mit diesem Fall in England noch mal kurz beginnen, weil wir können es ja vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Diese Ausschreitungen sind ja auch so ein bisschen entstanden, weil ein Video von einem Täter im Umlauf war, der drei Frauen, ich habe es gerade auch nicht mehr ganz parat im Kopf, aber drei Personen verletzt oder getötet haben soll. Und in diesem Video wurde dem Täter unterstellt, er sei als Flüchtling gerade frisch nach England gekommen. Und daraufhin wurde das natürlich von rechten Kreisen verbreitet und hat diese Ausschreitungen ausgelöst oder auf jeden Fall befeuert. Mhm. Und ja, ich würde gerne mal wissen von dir, also welche Gefahr geht von solchen Desinformationen aus? Also das ist jetzt ein Video, das hat sich da verbreitet und es ist ja auch so ein bisschen ein Beispiel von Desinformationen, die erstmal nur digital da sind, mhm. sich dann aber in die reale Welt übersetzen und zu echten Konsequenzen auch führen.
Absolut. Wir sehen immer wieder Beispiele, wo solche Sachen passiert sind. Ich glaube, der Klassiker, schon ein bisschen länger her, war 2017 im Wahlkampf in den USA. Also 2016, als dann Trump erst einmal an die Macht gekommen ist, gab es diesen Pizzagate-Skandal. Das war diese Geschichte, dass Hillary Clinton angebliche Kinderpornografie-Ring unter einer Pizzeria betreibt. Und die Wirkung dessen war, dass ein Typ mit einer riesigen Gun in diesen Pizzaladen reingestürmt ist und gesagt, Hillary Clinton möge bitte aus dem Keller kommen und das hier beenden. Das heißt, natürlich reagieren Leute auf erstmal auf Informationen oder Desinformationen. Ob Leute vielleicht zu einer Demo gehen oder wütend werden oder was auch immer. Die Wirkung können vielfältig sein. Auch Corona-Pandemie war natürlich super viel im Umlauf. AstraZeneca bringt dich um, wenn du dich damit impfen lässt. Viren existieren gar nicht. Was der Geier, was alles im Umlauf ist. Und irgendwie verarbeiten wir Informationen nicht nur, sondern auch unser Handeln beruht auf Informationen. Mit den digitalen Öffentlichkeiten ist es einfach viel einfacher, als im Zeitalter der guten alten Zeitungen eben auch Desinformation zu spreaden. Und gerade wenn das so ein sensibles Thema ist, Migrationspolitik ist sowieso ein Thema, wo wir seit eigentlich der Geflüchtetenkrise immer wieder Desinformation gerade von rechts eben im Umlauf sehen. Und bei so einem sensiblen Themen springen natürlich dann Leute darauf an oder es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie so Wasser auf die Mühlen derjenigen, die dann eben damit Stimmung machen können, wenn sowas passiert, sowieso schon. Und dann werden dann immer noch weitere Desinformationen geteilt, die dann eben genau in diese Narrative reinspielen.
Genau, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das sind dann immer so die typischen Narrative. Was sind denn so die Themen, bei denen das besonders häufig passiert, dass Desinformationen im Umlauf sind?
Migration haben wir schon gesagt, Klima ist ein Klassiker. Solange noch Corona war, war es natürlich Corona. Kommt auch mal so ein bisschen drauf an, was gerade so die Themen sind, die irgendwie gerade im politischen Diskurs eine Rolle spielen. Und je nachdem ändert sich es auch. Also auch bei der AfD zum Beispiel konnten wir ja auch sehen, dass da die Themen war erst irgendwie Euro-Rettung, Finanzkrise, dann ist es Migrationspolitik, dann ist es Corona, dann ist es Klimawandel, jetzt ist es wieder mehr Migration gewesen zur Europawahl. Und wir wissen, dass bestimmte Parteien Desinformation als Kommunikationsstrategie nutzen. Also die sagen uns eigentlich, egal was wir da teilen, solange es quasi Stimmung macht, ist uns das Recht. Und es gibt, glaube ich, vom damaligen Pressesprecher der AfD, Christoph Lüthisser, glaube ich, ist, glaube ich, nicht mehr im Amt, gab es sogar wirklich den Ausspruch zu sagen, ist uns eigentlich egal, ob das richtig oder falsch ist, was wir da teilen, solange es uns dient. Und der Satz ist natürlich bezeichnend, den sehen wir natürlich bei Trump. Trump ist ein sogenannter Bullshitter, wie man in der Psychologie sagt. Also der erzählt einfach irgendwas und du weißt nicht mal, ob er das mit Absicht macht oder ob er einfach gerne erzählt, aber er ist halt nicht jemand, der irgendwie so am Boden der Wahrheit interessiert ist. Und gerade bei rechtspopulistischen Kräften siehst du immer wieder, dass die Wahrheit da nicht das ist, was eine Rolle spielt so stark, weil es eher darum geht, Stimmung zu machen, mit Emotionen zu spielen, Leute einfach anzuheizen. Und dann verdreht man manchmal die Wahrheit noch ein bisschen mehr, als sie vielleicht eh schon schlimm ist oder pressiert. Ist ja jetzt nicht so, dass in Großbritannien nichts passiert wäre. Man haut dann eben nur noch einen oben drauf, um das Narrativ eben noch schlimmer zu machen, als der Fall eh schon ist. Und das ist halt spannend, dass wir heutzutage sehen, halt in den 80ern hast du vielleicht eine Zeitung abonniert, die lag vor deiner Tür und die Redaktion hat alles für dich gemacht. Die haben irgendwie sich bemüht, dass das Richtige vom Falschen getrennt wird, dass vielleicht möglichst in alle Richtungen auch recherchiert wird, dass du das so schön ausgewogen aufbereitet bekommst. Und der ganze Job liegt heute bei uns, wenn du irgendwie bei Instagram oder TikTok unterwegs bist, weil du kriegst nur noch so Informationsschnipsel an den Kopf geworfen, irgendein Video, wo irgendwer 20 Sekunden irgendwas aus Großbritannien sagt. Dann kommt ein Katzenvideo, dann kommt Robert Habeck in deine Timeline, was der Geier was. Also auch noch alles durcheinander und gar nicht so, dass du dich auf die Kontextebene überhaupt einlassen kannst. Und es ist dann an uns als Nutzende zu bewerten, wow, was ist das jetzt? Ist das jetzt richtig? Ist das geprüft? Ist das gefact-checkt? Weil die Social-Media-Plattformen helfen einem nicht dabei, das einzuschätzen. Und mit der Aufgabe aber sind ultra viele Leute überfordert, weil ihnen entweder die Nachrichtenkompetenz fehlt oder weil du gar nicht die Zeit hast, jetzt irgendwie immer jedes Video, was dich bei Instagram erreicht, irgendwie nochmal zu googeln und zu fact-checken. Wer macht das schon?
Absolut. Und was macht das mit uns? Also was macht das mit uns, dass wir verbringen ja sehr viel Zeit in den sozialen Netzwerken. Wir verbringen sehr viel Zeit auf generell im Internet. Und es sind ja Unmengen an Inhalt, die wir da jeden Tag konsumieren. Mhm. Und da ist natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, sind natürlich auch im Zweifel Dinge dabei, die vielleicht nicht der Wahrheit entsprechen. Und wir konsumieren die aber auch. Wir konsumieren die vielleicht sogar unterbewusst in vielen Fällen, machen uns da gar keine aktiven Gedanken darüber. Aber trotzdem hat es ja wahrscheinlich einen Einfluss auf unser Denken, auf unsere Psyche. Was macht das mit uns?
Es macht eine ganze Menge. Was sich zum Beispiel geändert hat, ist, dass Leute eher annehmen, dass Dinge falsch sind im Netz. Wenn man bei Zeitung oder Fernsehen nie auf die Idee gekommen zu sagen, ich nehme eher an, dass das, was die Tagesschau sendet, falsch ist, gibt es auch Leute, so ist es nicht. Aber im Internet hat sich das ganze Narrativ schon geändert, weil wir so davon ausgehen, dass alles voller Fake News ist, dass man schon so diese Grundannahme irgendwie hat. Nevertheless ist man trotzdem nicht die ganze Zeit aware, wenn man in den eigenen Feeds drinsteckt, dann wirklich immer alles zu hinterfragen, was da kommt. Problem ist einfach, es funktioniert nicht ohne Journalismus. Man kann quasi Öffentlichkeit nicht herstellen, nur mit Laien, die irgendwelche Videos teilen und die auf der anderen Seite dann irgendwie einschätzen sollen, ob diese Videos echt sind oder nicht. So funktioniert Öffentlichkeit nicht, weil wir erstens alle gar nicht die Zeit haben dafür und zweitens nicht die Kompetenzen. Und was der Gesellschaft noch fehlt, diese Technologien sind halt einfach super schnell über uns gekippt worden, wenn man so will. Und nur weil wir alle ein Handy haben, heißt es nicht, dass wir wirklich auch verstehen, wie die sozialen Netzwerke funktionieren, wie Algorithmen funktionieren, was gute Nachrichten sind. Wir haben zum Beispiel 2021 eine Studie veröffentlicht zur Informations- und Nachrichtenkompetenz der deutschen Gesellschaft, wo wir so eine Art Klassenarbeit haben schreiben lassen mit über 4000 Deutschen und die einfach getestet haben, um rauszufinden, erkennt ihr eine Desinformation, wisst ihr, wann eine Nachricht vollständig ist, wisst ihr, dass WhatsApp zu Meta gehört und übrigens Instagram auch, und haben einfach mal so eine Art Skillset versucht zu bauen, zu sagen, das müsstest du eigentlich alles können, um einigermaßen unbeschadet im Internet von A nach B zu finden. Und das können die Leute bereits. Und das Ergebnis war, dass so 21-22% der Leute haben eine wirklich hohe, gute, ausreichende Nachrichten- und Informationskompetenz.
Waren das nur junge Leute oder war das ein Querschnitt?
Quer über alle Altersgruppen, waren quasi repräsentativ für Deutschland, haben wir das erhoben.
Nicht selten stehe ich an der Kasse in einer Kaufhalle und habe riesigen Hunger. Habe also schon mal einen Fehler gemacht, bin mit leerem Magen in die Kaufhalle gegangen. Aber ich habe mittlerweile nicht mehr das Problem, dass ich dann das halbe Sortiment kaufe und Quatsch kaufe. Nein, ich weiß, es gibt ja Koro, und zwar den veganen Proteinriegel, den ich mir wirklich regelmäßig kaufe, wenn ich großen Hunger habe. A, weil ich glaube, dass ich mir damit was Gutes tue, und B, weil er vegan ist. Und ich weiß eben, dass viele Produkte von Koro qualitativ hochwertig sind, dass sie innovativ sind und dass es vegetarische und vegane Produkte gibt. Und viele davon eben in einer tollen Bioqualität, und es gibt sie in Großpackungen. Zu den Großpackungskäufern gehöre ich noch nicht, denn ich greife ja immer, wie ich schon sagte, an der Kasse zu. Aber wenn ich mich dann irgendwann mal entscheide, Großpackungen zu nehmen, vermeide ich ja Verpackungsmüll. Und das ist ja unser aller Ziel. Und ich finde auch ziemlich cool von Koro, dass sie transparent kommunizieren, also was sie machen. Wie zum Beispiel, dass sie viele ihrer Produkte direkt vom Hersteller bekommen. Ich finde richtig gut, dass sie sagen, dass viele Produkte eine gesündere Alternative sind, aber sie sagen auch, aber nicht alle unsere Produkte sind gesündere Alternativen. I'm looking at you, Pistaziencreme. Und wer jetzt Pistaziencreme kaufen möchte oder veganen Proteinriegel oder die Energy Balls, die ich auch sehr mag, der kann auf koro.com gehen und mit meinem persönlichen Gutscheincode beziehungsweise mit eurem persönlichen Gutscheincode Thilo. Dafür gibt es 5% Rabatt, und ich würde sagen, geht auf koro.com, tobt euch aus. Und nascht und snackt. In Zeiten wie diesen einfach mehr naschen, mehr snacken.
Ein Drittel war so ungefähr Mittelfeld, und aber die Hälfte der Leute hat eigentlich keine Informations- und Nachrichtenkompetenz. Das heißt, die haben zwar alle diese Geräte, so ein bisschen wie ein Taschenrechner. Nur weil ich einen Taschenrechner habe, muss ich nicht Mathematik verstehen. Kann unter Umständen, weiß ich vielleicht trotzdem nicht, was eine binomische Formel ist. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich auch den Taschenrechner nicht nutzen, anständig. Und so ein bisschen überspitzt gesagt, geht es zumindest der Hälfte der Leute, wenn sie irgendwie bei Social Media unterwegs ist. Die Leute sind lost einfach, ohne dass sie es vielleicht aber auch wirklich so aktiv, kognitiv auch wissen und verarbeiten in den Momenten.
Und was ist denn das Resultat daraus? Also es hört sich ja für mich schon so an, als ob wir insgesamt, wenn man jetzt sich mal diesen Querschnitt der Bevölkerung anguckt und die Ergebnisse, die ihr da hattet, wir sind eigentlich nicht besonders gut darauf vorbereitet. Wir wissen zu großen Teilen nicht, wie wir damit eigentlich umgehen sollen und was vielleicht die oder welche Kompetenzen wir eigentlich brauchen, um uns im Internet zu bewegen. Aber was bedeutet das denn dann? Also was müsste da passieren, damit das besser wird, und wie kann man dagegen vorgehen?
Hm. Ich glaube, dass wir so in informierten, aufgeklärten Gesellschaften leben, war immer eine Illusion. Ein Teil der Gesellschaft betrifft das. Das ist vielleicht so ein Fünftel, die wirklich hardcore irgendwie vielleicht 3 Zeitungen im Abo haben, ständig Tagesschau gucken und so weiter und so fort. Da nimmt es aber auch schon so ab mit der Intensität der Nachrichtennutzung. Die Leute haben vielleicht, wenn sie jetzt sagen, boah, Zeitung habe ich nicht mehr im Abo, interessiert mich nicht, Fernsehen gucke ich schon lange nicht mehr, ich kriege meine News irgendwie über TikTok. Wenn es gut läuft, ist halt irgendwie noch Tagesschau dabei, aber dann wird es auch schon wischiwaschi, sagen wir mal. Und solange wir im Zeitalter der Massenmedien gelebt haben, war das alles so ein bisschen egal. Da war das okay, wenn die Leute nicht so viel über Medien wissen und über Journalismus, weil du eben die Zeitung vor die Tür gelegt bekommen hast oder Tagesschau geguckt hast. Das aber ist im digitalen Zeitalter vom Kopf auf die Füße gestellt. Das heißt, eigentlich müssten wir viel schneller hinterher sein als Gesellschaften, zum Beispiel in der Schule, was weiß ich, Thüringen macht das zum Beispiel, das Fach Medienkunde einzuführen und zu sagen, hey, lass uns doch als Gesellschaft an möglichst vielen Stellen uns mit Medien auseinandersetzen, damit wir ein besseres Verständnis haben, wie funktioniert das eigentlich, was ist eigentlich eine gute Information, wie kann ich überhaupt was fact-checken, was ist eine seriöse Quelle. Und solange wir noch nicht in diesem Zustand sind, haben wir halt so krasse Geschichten, wie dass 40% der Amerikaner zum Beispiel glauben, dass die letzte Wahl gefälscht worden sei, weil einfach Trump dieses Narrativ über, damals durfte er noch auf TikTok unterwegs sein, überall rumgespreadet hat. Und das ist natürlich absurd, wenn eigentlich 40% der Bevölkerung Lügen glauben und gar nicht wissen, dass das irgendwie anders ist. Vielleicht auch ein bisschen, weil sie dran glauben wollen. Also es hat nicht nur eine Informationskomponente, hat auch noch eine psychologische, emotionale Komponente. Das ganze Thema kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber der Schaden kann relativ hoch sein, sagen wir mal, den es verursacht. Alleine schon, wenn die Regierung vielleicht selber nicht an Corona glaubt und wenn man sich die Zahl der Toten während Corona anschaut, sind bestimmte Staaten wie Brasilien oder USA, haben viel mehr Tote zu verzeichnen am Ende, weil man einfach erstmal auch als Regierung gesagt hat, ja, Viren gibt es gar nicht und Corona glaube ich auch nicht dran. Und zack, haben sich in New York die Leichenberge gestapelt, wenn man sich daran noch erinnert. Also am Ende geht es um Leben und Tod, kann man vielleicht auch gut sehen, weil natürlich auch im Krieg in der Ukraine, Russland,
immer
logischerweise auch,
ja,
auch Desinformation streut. Die Ukraine sicherlich genauso, weil es natürlich auch ein Information War ist, den man da führt. Und auch Informationen ja am Ende auch vielleicht darüber entscheiden, ob Leute motiviert sind, weiterzumachen oder demotiviert sind oder man jetzt irgendwie ein Momentum gewinnt. Also Information, das heißt, ist schon wichtig einfach. Diese
Desinformation kann unter bestimmten Umständen vielleicht auch einen positiven Impact haben. Wenn du jetzt sagst, Leute sind
für die richtige Seite, wenn man so will. Im Idealfall läuft es natürlich trotzdem nicht so und wir versuchen irgendwie auf Basis von Informationen zu handeln und politische Entscheidungen zu treffen. Aber es ist ein Riesenproblem. Es war immer da. Desinformation ist keine neue Erfindung, ist auch keine Erfindung des Internets, auch wenn vielleicht Donald Trump für sich behauptet, den Begriff Fake News zumindest erfunden zu haben. Aber es ist größer geworden.
Aber war das nochmal so ein Turning Point mit Donald Trump?
Auf jeden Fall.
Weil dieser Begriff und auch dieses Thema, ich hatte schon das Gefühl, dass es gerade in dieser Zeit schon extrem groß geworden ist. Also in den USA, aber auch generell auch natürlich die Aufklärung darüber und dass man drüber spricht, was sind denn eigentlich Fake News und welchen Einfluss haben die vielleicht auch auf uns. Mhm. Aber also würdest du sagen, das war so ein Turning Point oder nochmal so ein...
Absolut. Also es gab diese legendäre Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt, wo er auf irgendeinen Journalisten von CNN gezeigt hat und dann sagte, you are Fake News. Und damit war es in der Welt quasi. Und er nutzt ja den Begriff anders, als wir Desinformation verstehen. Also wenn Trump Fake News sagt, sagt er ja eigentlich, mir passt deine Berichterstattung nicht, du Horst. Das ist ja, was er damit zum Ausdruck bringen will. Also Fake News als Kampfbegriff gegen klassische Medien oder gegen Journalismus. Und das ist natürlich was ganz anderes, weil ja CNN ja nicht in dem Moment lügt, wenn es über Trump schreibt. Trump sagt, wir sind Fake News, dann beschreiben die einfach nur, was Trump gesagt hat. Aber mit Trump ist es nochmal so richtig groß geworden, beziehungsweise nochmal größer mit Corona, als dann irgendwie die WHO gesagt hat, wir leben nicht nur in der Pandemie, wir haben ja auch noch die Infodemie an der Backe. Dann ist den Leuten erstmal bewusst geworden, welche Dimension es annehmen kann. Und trotzdem haben wir natürlich Bollwerke auch in Deutschland gegen Desinformation auf der anderen Seite, wenn man irgendwie überlegt, man hat einen großen, starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gibt natürlich noch Qualitätspresse im Land. Aber wir sehen eben auch, dass immer weniger Leute einfach eine Zeitung abonnieren oder öffentlich-rechtlichen Rundfunk geil finden oder sich Leute irgendwie auch nach den ganzen Krisen mit News Avoidance irgendwie unterm Esstisch verstecken und sagen, lass mich in Ruhe, ich will keine Nachrichten mehr lesen. Es ist Sommer und die ganze Zeit nur die ganzen schlechte Launebärchen im Feed zu haben, macht irgendwie überhaupt keinen Spaß. Und da muss eben auch der Journalismus eigentlich umdenken. Einerseits in Zeiten von News Avoidance, andererseits auch in Zeiten von Desinformation.
News Avoidance, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, bedeutet dann quasi einfach, ich interessiere mich überhaupt nicht für die Nachrichten. Ich umgehe das komplett.
Genau, Nachrichtenvermeidung haben wir gesehen. Nach dem Ukraine-Krieg gab es am Anfang natürlich erstmal ein riesen Informationsbedürfnis. Nachdem du aber auch siehst, alles ist schrecklich und nichts ändert sich daran, dass es schrecklich ist, dann tauchen die Leute auch ab. Es ist so eine Art psychologischer Schutzmechanismus. Kann man jetzt auch quasi kaum ankreiden, wenn er sagt, das schlägt mir aufs Gemüt, das ist einfach zu viel. Ich ziehe mich hier wieder ein bisschen raus einfach. Und der Witz ist, dass der Journalismus muss zum Beispiel mit dem Trump-Leserwert ganz anders umgehen. Wenn Trump irgendwie sagt, Mond ist aus Käse oder trinkt Bleichmittel gegen Corona, kann ich natürlich nicht machen, was ich sonst mache. Trump sagt, hat heute Morgen vermeldet in einer Pressekonferenz, dass Bleichmittel gegen Corona trinken hilft. Geht überhaupt nicht, muss der Journalismus natürlich sofort fact-checken und sagen, liebe Leute, bitte trinkt kein Bleichmittel. Und das wird insofern problematisch, wenn halt die Leute gar nicht mehr Medien folgen, sondern Trump nur noch direkt abonnieren auf irgendwelchen Kanälen. Und in dem Moment fehlt quasi diese Instanz, die sagen kann, übrigens, Bleichmittel gegen Corona zu trinken, nicht die beste Idee. Dann stirbst du zwar nicht an Corona mehr, aber an Bleichmittel. Insofern braucht es einfach diese Instanz, die Informationen irgendwie für uns einsortiert und Fact-Check, weil wir es unter Umständen alleine gar nicht können. Jetzt bei Bleichmittel ist es vielleicht ein bisschen obvious, es gab aber trotzdem genügend Leute. Man sieht das so an den Gift-Hotlines, die nach oben gegangen sind, nachdem er das verkündet hat. Also es hat einfach eine Wirkung und die Schwierigkeit ist eben wirklich, dass wir einfach weder die Zeit noch das Wissen haben, das manchmal auch zu erkennen.
Du hast jetzt gerade auch den Begriff Fact-Checking schon mehrfach angesprochen. Jetzt mal wirklich ganz konkret runtergebrochen. Wenn ich jetzt im Internet unterwegs bin, und ich bin konfrontiert mit diesen Falschinfos oder ich weiß nicht, vielleicht sind es Falschinformationen, vielleicht ist es auch die Wahrheit. Was kann ich denn ganz konkret machen? Also wie kann ich dafür sorgen, für mich selbst irgendwie herauszufinden oder vielleicht auch zu filtern? Oder was ist der richtige Umgang damit? Was kann ich so ganz konkret da tun?
Die Schwierigkeit ist eigentlich, dass die meisten Sachen durchrauschen. Weil wenn du wirklich jetzt dein Instagram-Feed öffnest, dir irgendwie 20 Stories von Freunden anguckst, dann wirst du selten wahrscheinlich Stopp sagen. Du kannst bei Insta gar nicht Stopp drücken, du kannst vielleicht einen Screenshot machen oder einen Finger raufhalten, macht aber keiner. Und dann müsstest du eigentlich bei Google vielleicht das eingeben, was derjenige da gepostet oder geteilt hat und versuchen, eine seriöse Quelle zu finden, die das auch meldet. Also wenn jetzt einer sagt, was weiß ich, Gaza-Israel-Konflikt und eine neue Meldung, Angriff auf Rafah, dann müsstest du natürlich schauen, huch, meldet das auch Tagesschau, meldet das Spiegel Online, meldet das NTV, wer auch immer. Kannst auch ChatGPT fragen. Heute mit AI sind ja die Dinge auch noch mal ein bisschen einfacher, weil ChatGPT dir vielleicht ein bisschen mehr Arbeit abnimmt als Google und dir noch mal ein bisschen Kontext und bessere Erklärung geben kann, sofern ChatGPT aktuell gehalten ist. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Aber meistens sind unsere Gehirne zu faul und sind jetzt gar nicht in der Verfassung oder in der Laune, dann jetzt groß den eigenen Fact-Checking-Apparat anzuschmeißen. Aber das ist das, was man eigentlich machen kann, um zu prüfen, stimmt die Info oder nicht.
Wer hat denn eigentlich überhaupt ein Interesse daran, solche Fake News oder Desinformationen im Internet zu verbreiten? Wir haben vorher kurz über die AfD gesprochen, aber was gibt es denn da sonst noch so für Akteure?
Das ist schon eigentlich, ist das der Klassiker in den Demokratien, dass es vor allen Dingen rechtspopulistische oder generell extremistische und populistische Kräfte sind, die sagen, wir haben einfach eine bestimmte politische Agenda und wir wollen, dass sie durchgedrückt wird. Und wenn die Wahrheit eben nicht ausreicht, um zu zeigen, dass unsere Agenda stimmt, dann kommen wir halt mit Lügen hinterher galoppiert. Wir haben 2017 eine große Studie gemacht zur damaligen Bundestagswahl in Deutschland, wo wir mal geguckt haben, wie sieht denn so die klassische Desinformation aus? Wo kommt die her? Wie kommt die in Facebook und Twitter rein und wie kommt sie wieder raus? Und das Muster ist eigentlich fast immer ähnlich. Es sind fast immer vor allen Dingen rechte Kräfte und Parteien, die irgendwie darauf aufspringen, die Sachen weiter verbreiten. Und dann kommt das Fact-Checking auf den Plattformen meistens auch zu spät, weil dann sind die Sachen schon 3 Tage in der Welt. Und wenn dann irgendeine Organisation 3 Tage später sagt, übrigens war falsch, dann kommt es meistens eigentlich zu spät. Dann ist der Kickschuh gegessen.
Ich habe jetzt zum Beispiel bei diesem Fall mit Annalena Baerbock, die Desinformation, die sich da verbreitet hat, war ja sozusagen, dass sie eine Affäre gehabt haben soll mit einem afrikanischen Gigolo. Und ich habe gelesen, dass da in diesem Fall Spuren nach Russland führen. Mhm. Ist das auch so ein typischer Akteur, den man da immer wieder findet?
Ja, gar nicht so groß, wie man denkt. Okay. Also jetzt in Zeiten des Ukraine-Kriegs sicherlich noch mal stärker. Aber wir haben ja zum Beispiel auch nach der Trump-Wahl unfassbar viel über russische Einflussnahme im amerikanischen Wahlkampf diskutiert. Und ich glaube, die Zahl kriegst du noch so halb zusammen. Nagelt mich nicht auf den Dollar fest, Aber die Einflussnahme war, dass irgendwie Russland Anzeigen auf Facebook im Wert von $120.000 oder so geschaltet hat, um diesen Wahlkampf zu beeinflussen. Allein die republikanische Kampagne hat jeden Monat 1 Million ausgegeben. Also ja, es gibt den Versuch russischer Einflussnahme, aber sie müssen es erstmal schaffen. Es ist nämlich gar nicht so einfach. RT Deutsch wurde abgeschaltet, das war dieser Russia Today Staatssender quasi, der in Deutschland versucht hat, russische Propaganda zu betreiben. Der hat inzwischen seine Sendelizenz einfach entzogen bekommen. Bei YouTube darf er auch nicht mehr unterwegs sein, er ist aber vor den Plattformen verschwunden. Also du musst das ja auch erstmal schaffen, als fremder Staat so einfach überhaupt durchzudringen mit deiner Desinformation. Dazu müssen entweder Medien nicht aufpassen und drucken irgendeinen Unsinn ab. Das passiert gerne mit vor allen Dingen Bild und Welt. Haben wir in der 2017er-Studie gesehen, sehr gerne. Dass man einfach dann auch irgendwie Sachen aufschreibt und dann später feststellt, Huch war gar nicht wahr. Aber so geopolitische Sachen sind manchmal gar nicht so einfach, wenn zum Beispiel Deutschland ein relativ robustes Informationssystem oder Ökosystem hat, wo man nicht so einfach reinkommt, muss man ja auch Deutsch sprechen und so. Es ist viel einfacher im Baltikum zum Beispiel, wo vielleicht auch ein hoher Anteil der Bevölkerung russischsprachig ist oder russischsprachige Medien konsumiert oder vielleicht sowieso russische Sender auch guckt, wo natürlich alles voll mit Propaganda ist. Deswegen haben wir diese geopolitischen Einflüsse, das ist aber nicht so stark, wie man es gemeinhin annimmt.
Okay.
Da kommt mehr eigentlich aus dem eigenen Land und
aus
von rechts als
Land.
Im Vergleich, wenn ich das jetzt so gegenüberstellen würde, ist auf jeden Fall das von rechts immer stärker. Das geht auch manchmal Hand in Hand, kommt natürlich auch dazu. Also man weiß auch, die AfD ist auch ein großer Russland-Fan, die Linke übrigens auch. Also gibt es auch auf beiden Seiten manchmal die Probleme, aber der Großteil ist schon immer eher so national.
In diesem konkreten Fall, der jetzt Annalena Baerbock betrifft, fand ich das irgendwie total interessant. Weil im ersten Moment wirkt diese Story oder diese Unterstellung, sie habe eine Affäre gehabt mit einem Gigolo, erstmal total absurd und weit hergeholt. Wenn man dann aber wirklich mal diesen Artikel anklickt, der ist immer noch im Netz zu finden, auf einer Seite, die heißt Zeitgeschehen.irgendwas.
Okay, klingt erstmal seriös, ne?
Genau, klingt erstmal seriös. Und tatsächlich ist die Aufmachung und die Art und Weise, wie dieser Artikel irgendwie dargestellt und geschrieben ist, dann doch, also nicht seriös, aber er wirkt erstmal glaubwürdig, wenn man sich jetzt nicht so mit dem Thema auseinandersetzt. Aber an wen richten sich denn solche Desinformationen überhaupt? Also, also es ist ja schon irgendwie ein bisschen absurd. Wer glaubt das und wer ist die Zielgruppe von solchen Desinformationen?
So ein bisschen haben wir ja so zwei Antipoden in der Gesellschaft heute. Man könnte eigentlich sagen, dass Grüne und AfD sind vielleicht so die beiden Erzfeinde, wenn man so möchte. Das eine ist eben so das ganz rechte, brubbelige Antimigration und die Grünen sind vielleicht so ein bisschen das Sinnbild für die andere Seite einfach. Deswegen war auch im Bundestagswahlkampf so, dass im Vergleich zu Armin Laschet und Olaf Scholz Annalena Baerbock das meiste irgendwie auf den Kopf gekriegt hat. Da waren auch so Sachen dabei wie Grüne wollen Haustiere verbieten, weil CO2 spart oder der Veggie Day ist auch so ein Klassiker oder Grüne wollen Autofahren verbieten, also was immer auch so unterwegs ist. Die Idee ist einfach, dass man diejenigen, die vielleicht AfD wählen wollen, dass man die einfach weiter mobilisiert und bei der Stange hält mit Dingen, die man eben über den anderen preisgibt, so nach dem Motto, wussten wir ja schon immer. Ah. Also die so ein bisschen die Integrität einfach untergraben. Das kann dann manchmal einfach die Integrität des Staates oder der Regierung sein, kann aber auch die Integrität der Parteiendemokratie oder eben von bestimmten Gruppen oder eben einzelnen Personen sein. Und die Hoffnung ist halt immer, dass diese Desinformation für Verunsicherung sorgen. Oder eben so eine Art, ja, so eine Art Zweifel bleibt dann einfach bestehen. Und du hast dann vielleicht irgendwie das Gefühl, irgendwie, die Baerbock, da war da irgendwas. Die hat doch hier irgendwie, ah, die ist doch nicht seriös oder so. Und die Schwierigkeit ist so ein bisschen, wenn unsere Öffentlichkeiten mit Desinformationen verstopft werden, dann können wir gar nicht mehr über die Sachen reden, die wirklich passiert sind. Also es ist so ein bisschen, frisst es auch unsere kostbare Zeit eigentlich auf, weil wir schaffen ja immer gar nicht so viele Themen. Hat man während Corona gesehen, es gab irgendwie nur noch Corona, Klima war irgendwie gelöst oder weg oder keine Ahnung wo. Also die öffentliche Aufmerksamkeit.
Man kann über Themen überlagern auch so ein bisschen.
Genau. Ja. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist einfach begrenzt. Und wenn wir dann auch noch Themen drin haben, die gar nicht richtig sind, frisst das auch nochmal die wenigen begrenzten Plätze quasi für das, was wir überhaupt gleichzeitig schaffen, als Gesellschaft zu verhandeln und zu diskutieren. Und deswegen helfen Desinformationen eigentlich allen, die eben versuchen, so sagen wir mal, die öffentliche Ordnung oder den öffentlichen Diskurs zu torpedieren. Und deswegen ist auch die Frage, lädst du dir jetzt in eine Talkshow ein? Wenn ich jetzt irgendwie Anne Will bin und über Klimawandel sprechen möchte, musst du jetzt einen einladen, der sagt, Klimawandel gibt's gar nicht, Wetter gibt's gar nicht, ist alles die Sonne. Da muss ich ja ganz anders diskutieren, als wenn der nicht am Tisch sitzt und nur Expertinnen und Experten vielleicht da sind, die sagen, ja, gibt Klimawandel, wie wir den lösen, können wir ja immer noch uns streiten. Und das ist eben so die Schwierigkeit, wenn einfach Leute mit am Tisch sitzen, die kein Interesse an wirklichem Diskurs haben, sondern die eigentlich nur manipulieren wollen in der Öffentlichkeit.
Wie verbreitet sich denn so eine Desinformation oder Fake News? Also wir haben vorher schon kurz über die Rolle von Social Media gesprochen. Jetzt in diesem Annalena Baerbock-Fall war es dann irgendwie diese Nachrichtenseite, die ja offensichtlich extra für solche Infos erstellt wurde. Also ich kann die gerne auch nochmal hier in der Podcast-Beschreibung verlinken. Wer Interesse hat, sich das mal anzuschauen. Es ist wirklich ganz interessant, was für eine Themenauswahl da so stattfindet und wie das Ganze so konstruiert ist. Aber was ist der klassische Weg? Also wie kommt die zu mir?
Das Gute, wenn ich jetzt selber Desinformation verbreiten will, habe ich es eigentlich einfach. Ich kann mit WordPress super schnell irgendwas aufsetzen, was einigermaßen seriös aussieht, kann mir irgendwie eine URL für 1,99 sichern, die dann eben Zeitgeschehen Punkt irgendwas heißt. Also Desinformation in die Welt zu setzen, ist unfassbar einfach. Ich brauche dafür auch nicht mal Deepfakes oder KI oder irgendwas, sondern vielleicht ein bisschen Photoshop und Facebook würde auch schon reichen. Und dann denke ich mir eben irgendwas Absurdes aus, ist auch nicht kompliziert. Und wenn ich gut bin und vielleicht auch einen reichweitenstarken Kanal habe oder das eben in den richtigen Kreisen streue, kann ja so eine Webseite anlegen und das dann mit 10 rechten Facebook-Seiten zum Beispiel teilen und zack ist es eben in der Welt. Und dann erreicht es dich vielleicht, weil es irgendwelche Freunde teilen, die irgendwie so ein bisschen diese Sachen eben konsumieren. Und zack, zerab, ist es eben da und erreicht dich wahrscheinlich in der Regel über Social Media. Wird wahrscheinlich eher selten sein, dass die Leute wirklich dann auf diese seltsame, ominöse Webseite gehen.
Ist das eigentlich strafbar, Falschinformationen zu verbreiten?
Kommt drauf an. Also wir haben natürlich das Strafgesetzbuch, wenn es bestimmte Dinge berührt wie Volksverhetzung. Wir haben natürlich aufgrund unserer Geschichte auch nochmal besondere Paragraphen, was jetzt so Symbole des Nationalsozialismus und so betrifft. Dann ist es strafbar. Wenn ich jetzt aber einfach nur sage, Marlon isst gerne Tomaten und das stimmt gar nicht, ist es erstmal nicht strafbar. Also Lügen an sich ist nicht strafbar, es sei denn, es betrifft irgendwelche Strafrechtsparagraphen, wie eben Volksverhetzung oder wie Schutz von Persönlichkeitsrechten oder so. Also Renate Künast hat das zum Beispiel gemacht, die ist so gegen bestimmte Hate-Speech-Sachen vorgegangen, wo sicherlich auch Desinformationen dabei waren, wo irgendwelche Unwahrheiten über sie verbreitet wurden. Man kann dagegen vorgehen, aber Lügen an sich ist erstmal nicht strafbar. Sonst würde auch Werbung nicht existieren.
Haben denn solche Falschinformationen, haben die das Potenzial, ganze Demokratien auch zu destabilisieren und zu gefährden?
Naja, man sieht es an Trump eigentlich. Also ich weiß nicht, wer sich diese dramatische Debatte angetan hat zwischen Biden und Trump.
Es war ich ja nicht.
Wie ausgedacht.
Nur die Zusammenfassung?
Der eine ältere senile Herr, der die Sätze nicht zu Ende kriegt und daneben der verrückte orangene Mann, der keinen einzigen wahren Satz rauskriegt. Weil das Problem ist natürlich, dass kein Fact-Checking auch eingeblendet war. Man hätte sich ja als Sender, der das ausstrahlt, die Mühe geben können, das mal auch Wahrheit zu überprüfen. Weil worauf soll ich denn beurteilen, ob der eine gute Arbeitsmarktpolitik oder eine gute Umweltpolitik oder eine gute Wirtschaftspolitik macht, wenn quasi jeder Satz gelogen ist? Und ich habe ja als Zuschauer in der Regel gar nicht die Kompetenz, das alles zu hinterfragen. Insofern können natürlich Desinformationen Demokratien destabilisieren, wenn sie eben, sage ich mal, eine große Bildfläche auch kriegen. Und das haben sie in dem TV-Duell. Spielen natürlich sehr viele Variablen eine Rolle. Ne? Hat man da überhaupt geschafft, zwei Kandidaten zu finden, die irgendwie die Demokratie gerecht vertreten oder angemessen vertreten? Insofern würde ich sagen, es kann schon immer mal wieder auch uns destabilisieren. Und wir haben es auch oft genug jetzt während der jeweiligen Krisen ja auch erlebt, was das eben für Auswirkungen auch haben kann.
In diesem Fall, wo es jetzt um die Ausschreitungen in England geht, da war ja auch, da steht dieses Video in der Öffentlichkeit und über dieses Video werden Falschinformationen über einen Täter verbreitet und die führen dann wirklich zu realen Konsequenzen. Wir haben es vorher auch schon kurz angesprochen.
Da gab es ja so Straßenblockaden und so Bürgerwehrgeschichten.
Genau, also wirklich sehr, sehr gewaltsam, sehr brutal. Kann sowas auch in Deutschland passieren oder haben wir da in unserer Gesellschaft irgendwie nochmal andere Mechanismen, die sowas vielleicht auch verhindern können?
Es ist schon längst passiert, würde ich sagen. Also gab, glaube ich, genügend Fälle auch in Deutschland, wo man eben zeigen kann, dass Desinformationen einfach auch eine Wirkung am Ende haben. Also das mag die ein oder andere Montagsspaziergänger genauso betroffen haben wie eben in der Corona-Pandemie, wo ja auch es schwer war, sage ich mal, überhaupt up-to-date zu bleiben. Was gilt gerade? Was mit Baumärkten mit 400 Quadratmeter, wo darf ich hin? Nach Mecklenburg-Vorpommern nicht, nach Mallorca darf ich. Also es war ja auch, sagen wir mal, sehr, sehr schwierig, sich wirklich gut zu informieren und dran zu bleiben, welche Regeln gerade gelten. Und glaube, alle haben es auch so im eigenen Freundeskreis auch so ein bisschen gemerkt bei den WhatsApp-Nachrichten von der Familie, wo dann die Leute irgendwie anfangen, nicht an Impfstoffe zu glauben, was irgendwie absurd ist, weil im Osten waren alle durchgeimpft und auf einmal glauben die Ostdeutschen nicht mehr an Impfstoffe. Also irgendwie auch so ein bisschen so, was denn da irgendwie los? Und da sieht man aber eben auch, dass das Thema Desinformation kann ich gar nicht so exkludiert betrachten ohne den Kontext. Also was zum Beispiel wichtig ist, das sehen wir auch in der Nachrichtenkompetenzstudie, Leute, die kein Vertrauen mehr haben in Demokratie, in die Regierung, in die Medien. Das Vertrauen in Regierung und Medien ist ganz oft auch ähnlich hoch. Leute, die Medien nicht vertrauen, haben in der Regel auch kein Vertrauen in Politik. Und wenn dieses Vertrauen irgendwie kaputt gegangen ist aus irgendwelchen Gründen, dann wird es schon schwierig, weil dann kann ich die Leute ja gar nicht mehr mit Informationen überhaupt versorgen, weil die dann sagen, nö, das ist hier aus der Tagesschau, das ist ja hier Staatsfernsehen, das ist ja Lügenpresse, Systempresse, was immer man für Wörter da hat. Und dann wird es schon schwierig, überhaupt alle auch zu informieren, wenn Sachen passieren. Und da sieht man so ein bisschen, wie eben einerseits die Vertrauenskrise innerhalb der Demokratie dafür sorgen kann, dass dann eben die Demokratie mitschwankt, gerade in Krisen, wo es eben auch wichtig ist, dass Leute Informationen irgendwie auch annehmen. Und das so zu lösen, ist auch eben gar nicht so einfach, weil ich natürlich nicht auf den Knopf drücken kann und morgen vertrauen wieder alle, sondern es ist irgendwie harte Arbeit, da ranzugehen. Und es betrifft eben sehr, sehr viele Institutionen, die sich eigentlich bewegen müssen. Also das Bildungssystem müsste mehr vermitteln an Wissen über Medien und eben auch Wissen über Demokratie und Politik. Da sieht es auch nicht viel besser aus. Der Journalismus muss sich überlegen, wie er vielleicht besser auch mit Desinformationen umgeht, um die nicht noch weiter zu verbreiten oder überhaupt die Leute so zu informieren, dass sie noch Bock haben, sich informieren zu lassen. Es betrifft natürlich die Politik, wo dann eben Akteure wie die AfD, wenn sie Desinformationen verbreiten, eben einen Teil dazu beitragen oder die Trumps dieser Welt, dass das eben in der Welt ist. Und es betrifft vor allen Dingen die Social-Media-Plattformen, die sich, sagen wir mal, mittelmäßige bis keine Mühe geben, auch dagegen vorzugehen. Also zum Beispiel, seit Elon Musk irgendwie Twitter übernommen hat und es nun X heißt, ist da wieder Sodom und Gomorra. Also es ist einfach, alle Bemühungen, die vorher unter Jack Dorsey noch gemacht wurden, sind eigentlich alle wieder in die Tonne gerammt worden. Und Elon Musk, ist das einfach alles egal. Der hat ja auch den Algorithmus so manipuliert, dass er selber ständig zu sehen ist. Und damit ist diese Plattform aber eigentlich für die Öffentlichkeit, kannst du in die Tonne kloppen, meiner Meinung nach, jetzt übertrieben gesehen vielleicht. Und das ist alles nicht gelöst, sagen wir es mal so. Also es gibt, glaube ich, nur ein Bundesland mit Medienkunde. Wir haben jetzt in Europa gibt's diesen Digital Services Act. Das ist ein Gesetz, was versucht, diese Social-Media-Plattform besser zu regulieren. Aber es wird eher schlechter, wenn man sich eben anguckt, was bei X passiert und wie es eben noch vor Elon Musk war. Der Journalismus ist super langsam, sich weiterzuentwickeln. Gibt zum Beispiel in Skandinavien sind viel, viel weniger Leute nachrichtenverdrossen oder nachrichtenmüde, weil da der Journalismus anders funktioniert. Und Deutschland ist einfach genauso wie mit Digitalisierung generell ultra langsam, sich anzupassen und weiterzuentwickeln und zu adaptieren. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, die Dinge, die in Großbritannien oder in den USA passieren, passieren hier nicht. Das ist eher vielleicht manchmal so ein bisschen so die Dystopie voraus, weil diese Länder vielleicht noch mal ein Stück polarisierter, die Gesellschaften da schon entzweiter sind, alles auch ein bisschen neoliberaler als bei uns. Heißt aber nicht, dass wir hier irgendwie auf der Insel der Glückseligen wohnen. Ich sage nur Landtagswahl in Ostdeutschland, da ist es ja auch schon, steht's vor der Tür quasi.
Das wäre meine nächste Frage tatsächlich auch an dich gewesen. Also inwiefern wird uns das Thema da begleiten? Nächstes Jahr ist auch Bundestagswahl. Und es ist ja wirklich ein Instrument, eine Waffe auch, wenn man so will, die man einsetzen kann und die auch eingesetzt wird. Welchen Einfluss kann das auf die Wahlen haben? Oder wird das jetzt ganz konkret auf die Wahlen haben?
Das Ding ist, Populismus wird immer dann stark, wenn Politik Probleme nicht mehr gelöst bekommt. Also in dem Moment, wo man irgendwie sagt, ich habe jetzt die gewählt und ich habe die gewählt und beide haben mir irgendwie nichts gebracht, dann wähle ich halt die Verrückten, die alles kaputt kloppen. Das ist so ein bisschen in den USA eigentlich passiert mit Trump. Gab im Rust Belt, gab es eine spannende Doku damals auf Arte, wo die durch den Rust Belt gefahren sind, also durch den deindustrialisierten Teil der USA, wo einfach viel nach China oder sonst wohin an Produktion ausgelagert wurde. Und die haben mit einem Fabrikbesitzer gesprochen, der irgendwie in diesem Rust-Belt so eine Textilfabrik hat, die als einzige noch über ist, weil sie irgendwie für die Army produzieren. Und die Dinge, die für die Army produziert werden, kannst du nicht nach China irgendwie auslagern, weil dann bauen die da kleine Wanzen rein oder weiß der Geier was, um die Amis abzuhören. So, deswegen waren die halt noch übrig. Und der Typ, so richtiger, fleischiger Amerikaner, wie man sich den vorstellt, der sagt halt, ich habe halt irgendwie Obama gewählt, weil der hat irgendwie Change versprochen und der hat irgendwie George W. Bush gewählt, weil der hat irgendwie Wirtschaftspolitik versprochen und es hat beides nichts genützt. Also wählt er jetzt Trump, weil ihm ist alles egal. So, und das ist eben genau das, wie es funktioniert. Populismus kommt in Charge, wenn Probleme nicht gelöst werden. findet dann einfache Antworten zu komplexen Fragestellungen, die aber keine einfachen Antworten sind. Und Populismus bedient sich Desinformation als Kommunikationsstrategie. So hängen die beiden Dinge im politischen und im Medienraum zusammen. Und Medien sind vielleicht auch schlecht, Probleme gut zu adressieren, wenn Politik sie nicht aufnimmt. So, und dieses ganze Sammelsurium führt eben dazu, dass dann eben Demokratien so ein bisschen im Kleinen implodieren. Das hat man ja dann am 6. Januar in den USA auch gemerkt, wo dann irgendwie die Verrückten da in den seltsamsten Kostümen aufs Kapitol gestürmt sind. Und da liegt eben so ein bisschen die Gefahr. In Dänemark zum Beispiel ist es ganz interessant, weil dort gibt es kein Migrationsproblem mehr und keine Migrationsdebatte. Da ist auch die dänische Volkspartei, was quasi so das dänische Äquivalent zur AfD ist, irgendwie nur noch bei 2-3%, weil man dort viel besser geschafft hat, diese Migrationspolitik so zu verändern. Sicherlich auch nicht immer im Sinne, jetzt wie es vielleicht linke Parteien sich es gewünscht hätten, aber die Sozialdemokraten dort haben das Problem so gut gelöst, dass Migration dort kein Thema ist. Und damit aber auch die Rechtspopulisten nicht mehr. Und das ist ganz spannend, weil wenn man eben politische Probleme irgendwann schafft zu lösen, dann ist es natürlich auch kein Thema mehr. Oder ich brauche dann wirklich nur noch Desinformation, um das Thema weiter konstant aufrechtzuerhalten. Und ja, die Ampel hat, glaube ich, jeder irgendwie auch eine Meinung zu, aber ist mit Sicherheit nicht die beliebteste aller Bundesregierungen, auch wenn sie sicherlich das ein oder andere Problem auch gelöst hat. Aber viel bleibt eben auch liegen. Und da liegt eben die Gefahr. Und in den Niederlanden zum Beispiel hat Geert Wilders eine Wahl mit Mietpolitik gewonnen. Also ist nicht nur so, dass das immer Migration sein muss. Wir haben als Städter, kennen wir das alle gut, sind die Mieten einfach der Horror in den letzten 10, 15 Jahren. Die Leute zahlen eben nicht mehr ein Drittel ihres Einkommens für ihre Miete, sondern manchmal sogar die Hälfte. Neuen Wohnraum zu finden ist fast unmöglich. Und dort hat die Partei Vor der Freiheit eben mit Mietpolitik die Wahl mitgewonnen. Also insofern kann es eben auch sein, dass dann eben neue Themen, die lange pressieren und wo die Leute wütend sind, dann eben von rechtspopulistischen Parteien, die jetzt weniger, sagen wir mal, recht sind, auch so Marine Le Pen oder so, die ist ja nicht neoliberal recht, sondern eher so nationalsozialistisch, wenn man so möchte, weil sie eben eine nationale Seite der Politik hat und eine soziale Seite, kann es eben auch sein, dass man eben auch mit anderen Themen Wahlen gewinnen kann, wenn eben die AfD nochmal auf andere Themen oder so kommt. Insofern ist es eben auch wichtig, dass wir politische Probleme lösen, sonst wird es einfach immer auch einen Raum dafür geben, um Desinformation zu verbreiten.
Ich muss sagen, das klingt für mich, also man merkt ja, das ist ein sehr komplexes Thema und da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Und es klingt für mich auch ein bisschen so, als ob die Kräfte, die demokratischen Kräfte und der Journalismus und wer auch immer gegen diese Fake-Informationen arbeitet, eigentlich so ein bisschen unterlegen ist. Weil du hast vorher selbst gesagt, es ist so leicht, Desinformation zu streuen. Es ist aber total schwierig. Es ist ein riesiger Aufwand notwendig, um diese Desinformation zu widerlegen oder zu zeigen, hey, guck mal, das stimmt gar nicht. Gibt es denn trotzdem, vielleicht noch zur Ergänzung, da kommen jetzt auch noch Themen dazu wie KI. Das heißt, ich habe vielleicht nicht nur eine Internetseite, die zeitgeschehen.irgendwas heißt und da werden Fake-Infos verbreitet, sondern ich könnte ja auch sagen, okay, dieser Gigolo, mit dem Annalena Baerbock eine Affäre gehabt haben soll, der bekommt jetzt vielleicht noch eine KI-Stimme, der bekommt vielleicht sogar einen Avatar und dann wird das ja noch mal ein bisschen komplexer. Also da kommen ja auch gerade noch ganz neue Aspekte dazu. Gibt es denn trotzdem, kann man denn trotzdem optimistisch in die Zukunft gucken? Oder wird das alles nur noch schlimmer?
Naja, man kann insofern optimistisch sein, wenn man sich bewegen würde. Also was machen die Skandinavier so viel besser als wir? Kommen wir mal zu den Dänen zum Beispiel noch mal zurück. Dort haben sie zum Beispiel die Hauptnachrichtensendung im dänischen Rundfunk total geändert. Also da ist irgendwie der ehemalige Chefredakteur ist eines Morgens aufgewacht und meinte, um Gottes Willen, was machen wir denn für einen schrecklichen Journalismus? Habe ich ja selber keinen Bock drauf, den zu konsumieren. Und Ulrik Heyerup, so heißt er, hat dann den konstruktiven Journalismus mitbegründet und hat gesagt, okay, wir schmeißen einfach hier die Hälfte der Beiträge alle raus aus unserer Nachrichtensendung, machen die Nachrichtensendung aber 10 Minuten länger und geben uns eben mehr Mühe und mehr Zeit, Dinge zu erklären. Weil in dem Moment, wo du bei Social Media nur noch Informationsschnipsel bekommst, brauchst du ja irgendein Gegengewicht, dass dir Dinge irgendwo wieder besser erklärt werden. Das heißt, Journalismus müsste eigentlich darauf reagieren, dass unsere Informationswelt sich geändert hat. Und konstruktiver Journalismus ist ganz spannend, weil er zum Beispiel viel lösungsorientierter berichtet. Also ich würde da nicht nur einen Artikel machen, Mietpolitik in Berlin, alles scheiße, sondern, haha, guckt mal nach Wien, guckt mal nach Kopenhagen und guckt mal nach XY, weil die Dinge total anders machen und auf einmal gibt es total viel Wohnraum in Großstädten, wenn man es halt schlau anstellt. Also mehr nicht nur zu sagen, hier gibt es Probleme, sondern es gibt auch Lösungen und lasst mal smart sein, weil das kann wiederum auch Politik helfen, die vielleicht auch unkreativ und überarbeitet und überfordert ist, auf Lösungsansätze zu kommen. Das heißt, ein besserer Journalismus, der mehr erklärt, mehr Kontext liefert, lösungsorientierter ist, kann eben auch helfen, wiederum, dass Politik besser wird und kann eben aber auch uns als Nutzenden helfen, dass wir Dinge besser verstehen. Podcast ist ja zum Beispiel auch ein Format, wo ich viel mehr Zeit habe, in Sachen einzutauchen, Dinge zu hinterfragen, die Zusammenhänge zu sehen und so. Und ich wäre insofern optimistisch, wenn wir, sofern ich noch merke, dass wir uns weiterentwickeln und auf die Dinge auch reagieren. Und deswegen eher so ein gemischtes Bild gerade, weil bisher wird es gerade noch schlimmer. Wir sind irgendwie noch nicht über den Tipping Point, wie jetzt die USA, wo jetzt vielleicht mit Kamala man irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, vielleicht wird es auch wieder besser und der nächste Trump ist nicht so gesetzt, wie er mit Biden gesetzt schien. Und ob das jetzt politisch eben auch irgendwelche Wendepunkte hat, dass vielleicht Kamala die Wahl gewinnt, ist eine andere Frage. Aber in Deutschland hat man irgendwie noch nicht so den Eindruck, dass wir so schaffen, die Probleme jetzt mal wirklich so fast gepackt zu haben. Und deswegen wird uns das Thema noch ein bisschen begleiten, fürchte ich.
Okay, ich merke schon, es ist kompliziert, es ist komplex, aber wir haben alle Möglichkeiten, uns damit auseinanderzusetzen und ja, auch als Nutzende und als Gesellschaft da irgendwie was entgegenzusetzen. Und ich nehme aus dem Gespräch mit dir auf jeden Fall mit, wir müssen alle vielleicht einfach ein bisschen mehr drüber sprechen, das Thema mehr noch in die Öffentlichkeit tragen und einfach auch vielleicht ein bisschen bewusster durchs Internet gehen an der einen oder anderen Stelle. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja,
danke dir. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Also wir haben ein Tool entwickelt, das heißt der News-Test. Da kann man seine eigene Nachrichtenkompetenz mal rausfinden. Also für alle, die selber nicht wissen, wie gut sie eigentlich so mit Desinformationen sind, können wir auf www.der-newstest.de gehen. Und das ist so ein kleiner Test, dauert 15 Minuten. Und danach weiß man, oh Gott, alles gut mit mir oder grundgütiger. Vielleicht lese ich doch noch mal eigentlich, was Qualitätsjournalismus von Boulevardjournalismus und Desinformation unterscheidet. Also das vielleicht als kleiner Anwendertipp von mir mit.
Sehr spannend, werde ich auf jeden Fall gleich machen und hoffe, dass das Ergebnis nicht allzu negativ ausfällt.
Ich wette, du wirst ganz gut abschneiden.
Hoffen wir es. Vielen Dank.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert-Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.